On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Mit den Australian Open ist der erste Tennis-Grand Slam des Jahres 2025 nun gestartet. Die Handball-WM steht vor der Tür und Lindsay Vonn kratzt am Podium. Das alles noch viel mehr in Folge 258 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit mal wieder einen wunderbaren guten Morgen in der Früh tatsächlich an David, weil ich glaube, das hatten wir auch schon tatsächlich ein paar Wochen wieder nicht.
Ja, hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Und letzte Woche hast du ja dankenswerterweise mit David Müller den Wochenrückblick aufgenommen. Jetzt sind wir wieder im altbekannten Duo am Start und ja, blicken auf die Ereignisse der letzten Sportwoche zurück. Heute erwartet euch, Benny hat schon angesprochen, wieder einmal eine ganze Menge. Die Australian Open sind gestartet, Handball, wir sprechen über Biathlon in Oberhof, Ski-Alpin, Skeleton und Bob Rodeln, ja, ein bisschen Skispringen, aber nicht ganz so viel. Dann eine Wintersportart, mit der die meisten von euch da draußen gar nicht rechnen, bleibt auf jeden Fall dran. Im Darts werden die Tourcards verteilt, Eishockey, Basketball und die NFL Wildcard Round ist gestartet, also die Playoffs sind mittendrin und gerade haben begonnen am Wochenende. Und im Fußball ist die Bundesliga wieder losgegangen, also es gibt eine Menge zu besprechen. Was war mit mir so los? Zum einen krank, so ein bisschen, vielleicht könnt ihr das in der heutigen Folge noch hören, aber ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Am Bergisel war ich ja beim Vierschanzentournee springen, war wieder ganz cool, aber das Orga-Chaos da irgendwie jedes Jahr in dem Kessel dann doch irgendwie tricky. Gäbe es von meiner Seite dann noch als Nachtrag zu berichten. Über den K.O.-Modus müssen wir uns an der Stelle jetzt, glaube ich, auch nicht mehr aufregen. Aber wir können nochmal festhalten, es war wirklich ein Wahnsinnsfinish dieser Vierschanzentournee. Das vielleicht nochmal auch von mir als Bestätigung. Ich habe sehr genossen, das im österreichischen Fernsehen zu sehen, aber ja, das... Genau, war was ganz Besonderes. Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir ein mit dem ersten Grand Slam-Turnier des Tennisjahres. Und wir können ja so viel schon mal sagen, am ersten Tag, dieses Jahr sind es ja wieder 15 Tage, Australian Open lief ganz gut, sowohl Sascha Zverev in 3 durch, als auch Tatjana Maria in den Sprung in die Runde 2 geschafft. Und Benny, du kannst uns mal verraten, wie es heute bisher am Montag so lief.
Ja, also aus deutscher Sicht auch durchaus erfolgreich, weil wir reden hier ja, erstens durch einen sehr stabilen Erstrundensieg von Juli Niemeyer. Auch das war ja im vergangenen Jahr keine Selbstverständlichkeit, dass sie diese ersten Runden bei Grand Slams erfolgreich bestreitet. Gewinnt da, ich glaube, 6-0, 6-1 gegen eine Qualifikantin. Und auch Laura Siegemund, die ja sich im Einzel auch immer besser wieder schlägt, nachdem sie wieder eingestiegen ist, gewinnt dann, glaube ich, aber in 3 Sätzen ihr Erstrundenspiel, trotzdem relativ komfortabel. Das ist ein guter Start, gerade für die Damen, wo wir ja im letzten Jahr auch regelmäßig auf Ergebnisse eher ernüchtert geschaut haben in der Breite, dass da auf jeden Fall jetzt schon mal 3 deutsche Damen sicher in Runde 2 stehen beim ersten Grand Slam des Jahres, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine richtig gute Nachricht. Drücken wir natürlich die Daumen, dass es ja auch ein bisschen weitergeht in der Breite. Natürlich nicht zwingend so wie Wimbledon 22, aber so in die Richtung darf es natürlich gerne mal wieder gehen. Bei den Damen ansonsten von den Gesetzten schon raus. Azarenka und Ostapenko, was man gesehen hat. Swiatek glatt in 2 Sätzen durchgegangen. Und dann gucken wir natürlich drauf, was sonst noch auf uns wartet. Es gibt ja sonst weiter keine Deutsche, die in der ersten Runde antritt, aber es gibt ja unter anderem dann schon die Zweitrundenpartien. Das wird ziemlich bitter, denn Laura Siegemund wird gegen die Olympiasiegerin und an 5 gesetzte Chinesin Zheng antreten, also diejenige, die Angelique Kerbers Karriere bei Olympia beendet hat. Das wird ein schweres Los und dann gucken wir vielleicht noch auf die Herren, denn da haben wir mit Dominik Köpfer einen, der schon rausgeflogen ist. Ansonsten spielt Jan-Lennard Struff gerade noch gegen Ogier Aliassime natürlich ein schweres Erstrundenspiel, hat den ersten Satz verloren und da hoffen wir natürlich auch, dass da sich zumindest Sascha Zverev relativ lang hält und dann steigen am Dienstag ja auch schon die ersten Doppelpartien.
Ganz genau, es gab übrigens auch schon die erste riesige Überraschung, weil... Naja, ein Top-Gesetzter ist ja auch schon ausgeschieden jetzt mit Tsitsipas, der aus seinem Erstrunden-Match jetzt tatsächlich als erster Gesetzter und auch einer der besten Gesetzten, muss man ja dazu sagen, das Weiterkommen nicht geschafft hat. Ich hatte es eben offen, jetzt scroll ich hier genau gegen Mickelson aus den USA. In 4 Sätzen am Ende konnte die Nummer 11 der Welt jetzt hier nicht weiterkommen und der an 11 Gesetzte. Also auch in der ersten Runde gibt es immer so ein kleines Blutbad an wenigen großen Namen, die dann vielleicht auch mal ausscheiden. Das ist hier der erste große Name bei den Herren.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch 2 deutsche Herren, die auch noch ins Turnier reinstarten. Das ist dann am frühen Dienstagmorgen Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann werden sich dann das erste Mal in Melbourne auf den Platz begeben. Wir können auch schon mal sagen, Zverev spielt gegen den Spanier Martinez in Runde 2. Und ja, groß weitere Lose können wir noch nicht vermitteln, weil eben ja es noch fehlt an weiteren Deutschen, die weiterkommen. Wir drücken struff die Daumen. Wenn die Folge raus ist, wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Also da seid ihr bei Eurosport auf dem richtigen Dampfer, wenn ihr da Tennis gucken wollt. Das Ganze geht bis zum 26. Januar. Ein hervorragender Tag für ein Grand-Slam-Finale. By the way, generell vielleicht auch ein toller Tag, aber das nur am Rande. Und dann kommen wir von einem Großereignis zum anderen. Die Handball-Weltmeisterschaft steht unmittelbar vor der Tür. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer hat 2 Generalprobenspiele absolviert. Das Team von Bundestrainer Gislason mit 2 Testspielsiegen im hohen Norden gegen Brasilien, Benni.
Ja, ganz genau. Da gab es 2 Siege, aber das gehört auch zur Wahrheit dazu. Naja, so richtig überzeugend war das Ganze noch nicht. Also man spielte ja in Flensburg und in Hamburg jeweils gegen Brasilien. Einmal konnte man 32-25 gewinnen in Flensburg und dann in Hamburg wartete ein sehr knapper Sieg auf das DHB-Team, 28-26. Und einiges funktionierte noch nicht so, wie man sich's gewünscht hat. Zum Beispiel gab es ja auch, Andreas Wolf ist ja ausgefallen, wenn ich mich nicht irre, weil er ja wegen seines Kindes noch tatsächlich pausiert hatte, was ja jetzt tatsächlich auch geboren wurde. Und auch sonst in der Abwehr einige Patzer. Vorne hatte man viele Chancen, die man nicht nutzen konnte. Aber vielleicht ist so ein Spiel oder solche Spiele vor einem großen Turnier auch tatsächlich als Warnschuss die bessere Variante als 2 komfortable Siege, bei denen man das Gefühl hat, man muss gar nichts verbessern, oder? So geht man mit so einer Grundanspannung in das Turnier, was ja auch gesund sein kann.
Und auch mit dem Selbstverständnis, dass man Spiele drehen kann. Man lag zwischenzeitlich gegen Brasilien zum Beispiel zur Halbzeit mit 4 hinten, 13-17 stand es da, und das ist natürlich auch gerade in einem Großereignis wichtig, Comeback-Qualitäten zu beweisen, vielleicht ein bisschen einzustudieren und dann für die Birne auch schon mal ein bisschen was zu tun. Gislason hat auch gesagt, wir dürfen uns jetzt im ersten WM-Spiel gegen Polen nicht so ein Auf und Ab in unserer Leistung zeigen. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass sich das Ganze nicht einstellt. 20.30 Uhr am Mittwoch ist das erste Spiel gegen Dänemark. Es geht dann weiter in der Vorrunde für die deutsche Mannschaft mit Spielen gegen die Schweiz am Freitag, und am Sonntag empfängt man Tschechien als dritter Vorrundengegner. Dann würde ich sagen, blicken wir noch einmal auf den Kader. Der wurde jetzt noch mal ein bisschen ausgesiebt. Es werden immer 16 im Spieltagskader sein. 17 sind insgesamt dabei. Für das Tor sind David Späth und Andi Wolf am Start. Für das Tor kann dann, je nachdem wie es ist, Joel Bürlehm von Hannover-Burgdorf noch nachnominiert werden. Und ansonsten Dahmke, Fischer, Goller, Grigic, Kastening von Melsungen, Knorr, Köster, Lichtlein, Mertens, Semper, Steinert, Stutzke, Uschins, Witzke und Lukas Zerbe. Das sind die Männer, die es richten sollen, und wir drücken ihnen von allerbester Seite und mit besten Wünschen die Daumen.
Ja, ganz genau. Ich bin sehr gespannt, und ich meine gerade einen Spieler, auf dem ja sowieso immer der Fokus liegt, mit Juri Knorr, der ja jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung bei ganz großen Turnieren hat, wird natürlich auch wieder einer der wichtigsten Faktoren in diesem Spiel sein. Ich freue mich einfach auf dieses Turnier. Wie gesagt, draußen ist es eklig, draußen ist es kalt, und abends kann man jetzt ganz entspannt wieder Handball-WM schauen.
Genau, so machen wir das. Und dann machen wir eine erste kurze Pause und melden uns gleich mit einem ganz, ganz großen Wintersportblock wieder. Wir starten mit dem Biathlon im Thüringer Wald, diesmal auch mit wirklichen Winterbedingungen, ab nach Oberhof. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns in Take Nummer 2 wieder mit einem großen Wintersportblock. Wir starten mit dem Biathlon im Thüringer Wald. Der Biathlon-Weltcup-Zirkus macht das erste Mal Station in Deutschland. Und bevor wir diese Woche in Ruhpolding unterwegs sind, geht's natürlich auch noch um Oberhof. Da gab's Sprintverfolgung und am Sonntag Bennys Lieblingsdisziplin Single Mixed und Mixstaffel. Insgesamt ein deutsches Podest. Aber ich denke, wir rollen das Feld von vorne auf mit Sprint und Verfolgung.
So ist es, denn ich glaube, das kann man so als Schlagzeile des Wochenendes oder der Woche auch nennen. 2 Weltcup-Gesamtführende mit Johannes Thienies Bø und Franziska Preuß, die in dieser Woche ordentlich Federn gelassen haben. Das steht für mich so über allem in dieser Woche. Gerade Franziska Preuß, die ja für ihre Konstanz auch stand, bisher musste einiges einstecken in dieser Woche. Da lief nicht so viel zusammen, aber sei es drum, wir fangen natürlich vorne an mit den Sprints. Da gab es erstmal bei den Männern einen Dreifacherfolg aus französischer Sicht, denn Quentin Fillon-Maillet gewinnt vor Fabian Claude und Emilien Jacquelin. Fiormaillet und Claude tatsächlich ohne Fehler und Jacquelin reichte trotz ein Fehler am Ende reichte es für den dritten Platz. Hier fällt natürlich auf, David, ein Name, der hier natürlich auch schon öfters aufgrund politischer Umstände gefallen ist, mit Dmytro Pidruschny, der Ukrainer, ohne Fehler, knapp am Podest vorbei, mit einem starken vierten Platz. Das ist, glaube ich, eine tolle Schlagzeile. Und für die deutschen Namen muss man dann tatsächlich aber wieder ein wenig nach hinten scrollen. Tinis Bö übrigens auf 16 mit 3 Fehlern, aber aus deutscher Sicht Justus Strelo auf 18 bester Deutscher. Navrat 27 mit 3 Fehlern und Danilo Riedmüller war dann noch in den Punkten mit Rang 37, Kühn auf 33. Das ist nicht der Anspruch, das war, ja, glaube ich, nicht der Wettbewerb, den man sich hier aus deutscher Sicht gewünscht hätte, aber dennoch gab es dennoch ein paar Schlagzeilen.
Ja, und bei den Damen hat man sich mitunter die Augen gerieben, wenn man jetzt nicht wöchentlich den Biathlon-Zirkus verfolgt. Paula Botet aus Frankreich auf 1, Marin Kierkeide aus Norwegen auf Platz 2 und Milena Todorova aus Bulgarien auf Platz 3. Das waren dann schon irgendwie auch drei Namen vorneweg, mit denen man so nicht gerechnet hat. Aber aus deutscher Sicht lief es ein bisschen besser in der Bilanz als bei den Herren. Julia Tannheimer mit einem Schießfehler auf Rang 9 und nur ganz knapp dahinter Selina Krozian auf Platz 10, ebenso mit einem Top-10-Ergebnis aus deutscher Sicht. Und dann haben wir die nächste Deutsche und das ist dann ein bisschen weiter hinten, du hast es angesprochen, Franzi Preuß auf Platz 28 mit 3 Schießfehlern. Hm. Insgesamt hält sie zwar jetzt ihre Weltcup-Gesamtführung, aber ja, sie hat da schon ordentlich federn lassen. Das war schon bemerkenswert, dass sich das da so gedreht hat im Damenzirkus. Und für eine Deutsche lief es ja in der Verfolgung dann richtig gut.
Ja, ganz genau. Der Überraschungsname vielleicht auch bei den Frauen im Biathlon in diesem Winter. Ich meine, sie konnte ja schon in ihrem kompletten Debüt, ja, sage ich mal, weil sie hat ja noch keine komplette Saison im Weltcup verbracht. Einen Weltcup-Sieg feiern, jetzt mit Rang 5 Selina Grotian, trotz 2 Fehlern. Also da sieht man auch, dass es trotz einiger Fehler dann auch für einen Platz in der Ecke vorne reichen kann. Auch hier gab es einen französischen Sieg mit Lou Jean Monod wegen eines Fehlers. Marin Kierkeide wieder auf Rang 2 aus norwegischer Sicht und Elvira Öberg vollendet dann das Podium. Aber Grotian, ich glaube, das zeigt nochmal, du hast eben schon gesagt, Platz 10 zuvor im Sprint bestätigt oder verbessert sogar mit einem fünften Platz. Da läuft gerade einiges richtig gut und auch Julia Tannheimer muss ja nicht viel einbüßen, trotz 3 Fehlern. Am Ende ein starker 12. Platz. Ich sehe da sehr, sehr viel Positives bei den Frauen im Biathlon. Da läuft einiges sehr gut zusammen. Franzi Preuß am Ende Rang 20, Sophia Schneider Platz 27. Aber ja, am Ende steht da eine gute Teamleistung wieder, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. 8 Plätze gut gemacht, die Gesamtweltcup-Führende. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man dann irgendwie das Beste aus dem etwas verkorksten Sprintrennen wieder rausholt. Dann haben wir noch den Herrenverfolger. Norwegisches Dreifachpodest, Sturla Fortaye und Johannes Tinjes. Soweit keine große Überraschung. Fiormaillet auf 4. Das ist ein Podest, wie wir es kennen. Pidruschny hält sich in den Top 10, wird am Ende 6. Niklas Hartweg, bester deutschsprachiger Athlet, auf Platz 8 für die Schweiz mit 3 Schießfehlern. Generell relativ viele Schießfehler in diesen Wettbewerben. Philipp Navrat beispielsweise mit 4 auf Platz 16 unterwegs. Justo Strelo allerdings schießt nur einmal neben das Ziel und wird trotzdem in Anführungszeichen nur 17. Da hapert es am Ende an der Laufzeit, die er da auf den Schnee bringt, von dem es ja diesmal Gott sei Dank genug gab. Danilo Riedmüller wird 25. im Verfolger. Und dann kommen wir gleich zum ersten Podestplatz des Wochenendes in der Single-Mix-Staffel am Sonntag.
Ja, so ist es, denn da wartete in der Single-Mix-Staffel tatsächlich ein 3. Platz auf das deutsche Team um Justus Strelo und Selina Grotian. Du hast ja schon richtig gesagt, also ein Strelo ist tatsächlich sehr angewiesen auf ein gutes Schießen aktuell. Da läuft nicht so viel auf der Loipe, so wie er sich, glaube ich, wünscht, aber startete er auch optimal ohne Nachlader sogar, konnte er sich da vorne direkt festsetzen und Grotian brauchte dann zwar mehrfach ein paar Nachlader, aber das sei es drum, am Ende gab es keinen Schießfehler, also keine Extra-Runde, die obendrauf kam. Und die beiden holten dann einen starken 3. Platz hinter Finnland, etwas überraschend, mit Seppälä und Minkinen. Und Frankreich auf 2 mit Fiormaillet und Botet, wo man dachte, beide haben in dieser Woche einen Weltcupsieg feiern können. Am Ende reicht es aber trotzdem nur für Platz 2. Auch das ist, glaube ich, hier zu nennen. Und dass dann eben auch so Teams wie Norwegen, mit Sörum und Knotten, okay, das war nicht das Top-Team, nur auf Rang 8 ja. landeten und auch zum Beispiel Österreich auf Rang 5 oder die Schweiz auf Rang 4, da wurden ja auch einige Teams, also da konnte sich das deutsche Team auch gegen einige starke Nationen auch doch beweisen.
Dann gab es noch die klassische Mixstaffel hinten drauf, Riedmüller, Navrat, Tannheimer und Preuß mit insgesamt 3 Strafrunden dann unterwegs gewesen, wenn ich das richtig sehe gerade. Doch, ja, richtig, stimmt. Fünfter geworden hinter Schweden, Frankreich, Norwegen und erfreulicherweise die Schweiz, die es in der Mixstaffel bis auf Platz 4 geschafft hat. Auch da große Freude, weil es ist ja auch schön, dass man da dann ein bisschen Breite sieht. Wir sehen es bei den Franzosen, wir sehen es in Norwegen. Die sind in der Breite schon gut aufgestellt und trotzdem kommen immer noch Leute dazu, die sich neue Weltcup-Erfolge einheimsen. Deswegen ist es doch schön, dass wir zum Beispiel Jeremy Finello jemanden dabei haben, der nicht allzu oft in den Top 5 eines Weltcup-Rennens mit dabei ist, der aus Schweizer Sicht hier was mitnehmen kann. Und dann gibt es natürlich gleich den nächsten deutschen Weltcup hinten drauf. Diese Woche in Ruhpolding am Mittwoch Einzel der Männer, am Donnerstag Einzel der Frauen, Freitag gibt es Herrenstaffel, Samstag Frauenstaffel und Sonntag endlich wieder die ersten Massenstartrennen der des Biathlonjahres 2025.
Jawohl, endlich. Und das auch noch auf deutschem Boden. Das heißt, ja genau, auch da können wir uns natürlich drauf freuen. Und ich glaube, Oberhof hat wie immer das gezeigt, was man schon kannte. Viele, viele Schießfehler. Es ist natürlich auch anfällig, der Schießstand dort. Und auch ja, gerade gegen Ende in den Staffeln hat man ja auch nochmal gesehen, auch sehr viele Strafrunden trotz Nachlader. Auch das ist sehr auffällig wieder gewesen. Aber genau, so viel erstmal zum Biathlon in dieser Woche. Und ich glaube, jetzt geht's zu den Alpinen, richtig?
Genau, so sieht's aus. Wir feiern den ersten bulgarischen Weltcup-Erfolg im Ski Alpin bei den Herren seit 45 Jahren. Auf den Tag genau nach dem letzten Mal ist es Albert Popov gelungen, am Mittwoch den Slalom in Madonna di Campiglio, den stimmungsvollen Nachtslalom, für sich zu entscheiden. Vor dem ewigen Zweiten aus der Schweiz, Luik Meja, und Samuel Kollega aus Kroatien, feierte er dort seinen ersten Weltcup-Erfolg. Dicke Gratulation dazu, war total cool, das auch ein bisschen zu sehen. Felix Neureuther war zusammen mit seinem Papa beim BR zu Gast im Studio und die hat das auch total gefreut, weil die ja auch schon seit Ewigkeiten dann zusammengefahren sind. Linus Strasser wird bester Deutscher auf Platz 6, das ist das Ergebnis von unter der Woche. Und dann gab es am Wochenende spannende Wettbewerbe bei den Herren, den Klassiker auf der technischen Seite in Adelboden und die Damen waren in St. Anton am Start. Wir machen erst die Herren und dann die Damen, weil da ist die größere Geschichte für uns dabei. In Adelboden wurde das Programm getauscht. Wetterbedingt fand erst der Slalom statt am Samstag. Noel vor Pinheiro Broten und Christoffersen das nächste Podest für Brasilien. Und Lino Strasser schrammt an eben diesem knapp vorbei. Mit knapp einer Sekunde Rückstand wird er am Ende Vierter. Und ist damit ja auch quasi der einzige Deutsche, der sich so im Tableau halten kann. Beim Riesenslalom am Sonntag ist es natürlich immer wieder toll, diesen Einfahrt in den Steilhang zu sehen. Schaut euch einfach die Zusammenfassung doch mal an. Adelboden ist da die perfekte Einleitung für Gänsehautprogramm, von dem es ja im Januar noch viel mehr gibt. Marco Odermatt gewinnt einmal mehr vor dem ewigen Zweiten. Loïc Meillat, Doppelsieg für Schweiz zu Hause. Luca de Alessandri wird Dritter und ja, aus deutscher Sicht muss man dann schon ein bisschen weiter nach unten gucken. Anton Grammel 16. Jonas Stockinger 18. Fabian Gratz 24. Das sind die einzigen, die es dann am Ende ins Ranking schaffen. Und ich würde sagen, wir machen die Herren gleich zu. Es geht weiter morgen mit Flachau, nochmal Technikrennen und dann am Wochenende Wengen. Da geht es dann mit den Gänsehaut-Speedrennen los. Das freut mich persönlich sehr, sehr, sehr. Aber Benny, bei den Frauen ist ja noch eine viel größere Schlagzeile mit dabei.
Ja, wir haben ja euch wöchentlich darüber geupdatet, wie es um Lindsay Vonn steht, die angekündigt hatte, mal wieder nochmal im Weltcup zu starten. Erst war sie mal Vorläuferin, ich weiß gar nicht, wo sie nochmal Vorläuferin war. Hast du es noch auf dem Schirm?
Beaver Creek oder Lake Louise?
Wahrscheinlich bei den Wettbewerben in den USA, genau. Aber ja, so richtig daran gedacht, dass es wieder in Richtung eines Podiums geht, hätte ich zumindest nicht. Ich weiß nie, wie es um dich steht. Aber ich meine, wir reden hier ja auch tatsächlich um den Jahrgang 1984, Lindsay Vonn mittlerweile.
12 Jahre jünger als Noriaki Kasai zum Vergleich, ja.
Genau. ich meine, und die Abstinenz vom Weltcup, die war ja auch ein bisschen länger als eine Therese Johaug im Langlauf zum Beispiel, ne? Das gehört auch dazu. Also, und jetzt plötzlich ging es dann im Damenwettbewerb, im Weltcup in St. Anton, in der Abfahrt auf einen unfassbar, nee, das war gar nicht die Abfahrt, das war Super-G, ne? Genau, im Super-G, auf einen starken vierten Platz. nur Makuga, Venier aus Österreich und Brignone waren besser. Starker vierter Platz, 1,24 Sekunden hinter der Spitze und ja, 3/10 hinter Brignone. Aber auch Vornamen wie gut Berami oder Kira Weidle, Winkelmann. Also unfassbarer Wettbewerb hier von der Routinier.
Ja, und auch in der Abfahrt, da hast du recht. Also da ist sie Sechste geworden.
Das stimmt.
Also wenn man das jetzt in die Comeback-Rankings einfließen lässt, dann haben wir ja im Ski Alpin zum Beispiel Pinero Broten, der ein Jahr Pause gemacht hat und wieder zurückgekommen ist, der jetzt hier Podestplätze einfahren kann. Und Marcel Hirscher, der noch nicht ganz so wieder in die Spur kam. Davon abgesehen, dass er sich jetzt schwer verletzt hat und diese Saison nicht mehr fährt. Aber der hatte ja doch schon die ein oder andere Sekunde Rückstand. Und ich dachte eher, dass Lindsay Vonn in der Kategorie Hirscher zurückkommt, als dass sie in der Kategorie Pinero Broten zurückkommt. Umso erstaunlicher, dass jetzt offensichtlich ein Podestplatz der US-Amerikanerin nur noch eine Frage der Zeit ist. Das ist sehr, sehr erstaunlich und zollt höchsten Respekt. Lindsay Vonn also mit zwei Top-6-Plätzen an diesem Weltcup-Wochenende und alte Bekannte natürlich auch am Start, die Lieblings-Olympiasiegerin von uns allen, Ester Ledecká für die Tschechische Republik mit Platz 3 in der Abfahrt. Das ist auch immer wieder eine schöne Nachricht, dass es eben kein One-Hit-Wonder war damals.
Richtig.
Oder zumindest sich diese Form irgendwie bewahrheiten kann. Du hast gut Berami und Weidle Winkelmann schon angesprochen. Platz 6 für Kira, sicherlich ein gutes Ergebnis. Start Nummer 1 natürlich auch immer ja Bürde und Chance zugleich. Emma Eicher wird 17. in diesem Super-G-Wettbewerb. Und ansonsten, du hast es vor der Folge gut zusammengefasst, das ist ja mal sowas von krass.
Ja, so einfach kann man das sagen. Also für mich vielleicht, um hier nochmal zwei Schlagzeilen mitzugeben. Genau, einmal natürlich Lindsay Vonn und weil wir die Männer sehr schnell übergangen haben, nur noch ein Wort zu Linus Strasser, der ja, glaube ich, nach dem ersten Durchgang seines vierten Platzes im Slalom, ja, glaube ich, sogar Zweiter war. Manuel Feller scheiterte ja im zweiten Durchgang und Strasser, ja, schrammte also einmal mehr ganz knapp am ersten Podium des Jahres oder der Saison vorbei. Unglückliche Saison, wenn auch dennoch stabile Saison bisher von ihm. Auch da wünschen wir natürlich, dass es da noch für den ein oder anderen Podestplatz reicht. Die Chancen, die wird es noch geben.
Auf jeden Fall. Der Kanzlerhang ruft, auch in Wengen natürlich die Gelegenheit da beim Slalom-Wettbewerb das zu machen. Freitag Super-G, Samstag Abfahrt, Sonntag Slalom. Das ist der Plan für die Lauberhornrennen. Das wird eine Gaudi. Hundschopf, ich höre dir trapsen, hoffentlich über die ganze Länge. Das ist natürlich ein wahres Spektakel, was dann am Samstag da auf der Lauberhornabfahrt wieder abgebrannt wird. Die Damen sind unterdessen in Cortina am Start. Auch das natürlich eine Abfahrt, die uns seit der WM dort sehr, sehr viel Spaß bereitet. Das wird sicherlich eine ordentliche Alpin-Gaudi am Wochenende. Und dann machen wir eine kurze Pause und sind dann mit dem Eiskanal, Skispringen und unserem kleinen Goodie wieder zurück. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Wintersport-Take mit dem Eiskanal. Skeleton und Bob waren auf der einzigen Natureisbahn des Weltcup-Zirkus zu Gast. In St. Moritz wurden die Schneeschieber wieder hergeholt und das Ganze hergekleistert, was sie da immer auf die Beine stellen. Das allein ist schon wieder die Leistung des Wochenendes für sich eigentlich. Aber wir sprechen natürlich über die sportlichen Wettbewerbe. Vorneweg müssen wir allerdings über Simon Wulff sprechen. Das ist der Anschieber von Francesco Friedrich. Der wurde positiv auf ein verbotenes Stimulanzmittel getestet, ist deswegen nicht am Start gewesen. Es wird jetzt eine B-Probe geöffnet. Müssen wir erwähnen, weil es einfach dazugehört. Leider. Sind wir gespannt, wie es läuft. Aber wir können auf jeden Fall so viel schon mal vorneweg sagen. Auch wenn jemand anderes anschiebt, ist Francesco Friedrich durchaus in der Lage, bei Weltcuprennen ganz gut abzuschneiden. Wir starten allerdings vorneweg mit den Skeleton-Ergebnissen. Flock, Meilemans, Österreich, Belgien vorneweg. Und dann für Brasilien auf Platz 3 bei den Damen. Deswegen besonders zu erwähnen, Nicole Rocha Silveira, die dort den dritten Platz belegt. Also die Jamaika-Farben sind da, nur dass es sich diesmal um eine andere Flagge handelt. Jacqueline Pfeiffer wird Sechste in diesem Wettbewerb und bei den Herren wird Christopher Grothea Zweiter, hinten Matt Weston und Axel Jung wird Vierter. Und dann sind wir im Mixteam-Wettbewerb angekommen, da wenn man Pfeiffer und Jung zusammenrechnet, ist Deutschland da erfolgreich gewesen. Deswegen ein gutes Skeleton-Wochenende. Und dann kommen wir zum Zweierbob. Und da ist Francesco Friedrich mit Alexander Schiller unterwegs gewesen und konnte gleich gewinnen vor Jogi Lochner und Adam Amur. Deutscher Dreifachsieg.
Ja, was für ein Wochenende auf jeden Fall. Genau, du hast ja schon gesagt, Francesco Friedrich mit Alex Schiller hier am Start. Und wieder gewinnt er das teaminterne Duell vor Johannes Lochner und Georg Fleischhauer, die hier, denen hier wieder nur trotz am Ende, ich glaube, 5 Hundertstel oder 5 Zehntel, ne? Ja, das sind 500stel, genau.
Die zweite Nachkommastelle sind 100stel.
Oh Gott, es ist früh am Morgen. Genau, aber hauchdünn, nee, beziehungsweise, warte mal. Doch, sie teilen sich sogar den ersten Platz offiziell.
Ja, ich kann nicht lesen. So. Sehr gut. Sie sind zeitgleich Erster.
Das ist
wir
richtig.
Wir haben vorhin sogar noch drüber gesprochen. Sehr gut.
Genau, aber Amur und Hertel auch wichtig, dass es hier mal wieder für ein Podium reicht, die ja immer irgendwie im Schatten von, logischerweise von Friedrich und Lochner am Start sind, aber deren Leistung ja. Man, glaube ich, hier nicht unterschätzen darf. Aber ja, auch im Viererbob gab es ja ein altbekanntes Podium in dem Fall. Brad Hall am Ende auf einem starken dritten Rang hinter Friedrich und Lochner. Auch hier das interne Duell geht hauchdünn
diesmal
an.
Diesmal nicht zeitgleich Erster.
Genau, diesmal kann sich Friedrich tatsächlich durchsetzen mit Sommerschüller und Straub zusammen. Also auch hier, ja, wenig Überraschung, glaube ich. Währenddessen im Zweierbob gab es ja auch wieder einen dreifachen Erfolg aus deutscher Sicht. Kim Kalicki mit Leonie Fiebig vor Nolte Levi und Buckwitz Schuten. Ein stabiler dreifacher Erfolg, der auch nochmal hier für eine unfassbare Dominanz einmal mehr steht.
In der Breite nach wie vor richtig gut aufgestellt. Das kann gerne so weitergehen. Wir bleiben natürlich an der Sache von Simon Wolf dran und können euch noch sagen, dass die nächsten Weltcup-Wettbewerbe in dieser Woche in Innsbruck Eagles stattfinden werden. Dort gibt es Monobob der Damen, Zweierbob bei beiden und Viererbob der Herren. Also Pause für die Skeletonis. Die sind dann erst in Lillehammer Anfang Februar wieder am Start. Und dann gehen wir nach Altenberg, wir bleiben im Eiskanal, wechseln aber den Eiskanal. Dort war der Rodel-Zirkus zu Gast und da können wir euch die Ergebnisse auch gerne mitgeben. Es gibt für Deutschland im Einzel bei den Damen Platz 2 und 3, Berreiter und Fräbel, hinter Madeleine Ekle aus Österreich, diejenigen, die auf dem Podest Platz nehmen dürfen. Und bei den Herren gab es einen deutschen Doppelsieg. Max Langenhahn vor Felix Loch, also der alte Mann, weiterhin beständig und nicht ganz so abgeschlagen wie vielleicht noch im letzten Jahr. Timon Granaccolo wird drittbester Deutscher mit Platz 7. Dann hatten wir noch die Doppelsitzerwettbewerbe. Das übliche deutsche Duo Degenhardt-Rosenthal belegt Platz 2 hinter Ekle und Kipp aus Österreich. Bei den Herren sieht es ganz ähnlich aus. Wendel Alt auf Platz 2, Ola Münner-Gubitz auf Platz 5, Eggert Müller, muss man ja sagen, nicht Beneken. Das ist ja fast noch Gewohnheit, Platz 7. Und in der Teamstaffel gibt es Platz 2 für die Deutschen zu Hause. Hinter den Letten hat man da knapp 2/10 Rückstand, Benny. Und das sind die Wettbewerbe im Rodeln gewesen. Da geht es weiter. Und das ist ja dann fast schon wieder ein Kreis, der sich schließt in Winterberg.
Ja, ganz weiter. Genau.
Muss immer Weltcup sein.
Da muss immer Weltcup sein, natürlich. Ja, besonders erfreulich natürlich auch, dass Felix Loch auf der Heimbahn mal wieder ein Podest einfahren konnte. Wenn es auch nicht zum Weltcup-Sieg gereicht hat, am Ende ein starker zweiter Platz. Auch bisher ja eher durchwachsen, sage ich mal vorsichtig. Dementsprechend, ja, schön, dass es hier in Deutschland auch mal für ein Podium für ihn reicht, hinter Langenhahn. Genau, also auch im Bob hat die Woche, glaube ich, einiges gezeigt, was eher in die Richtung nach oben zeigt.
Auch im Rodeln, ja, genau.
Im Rodeln, natürlich.
Wird auch sicherlich so weitergehen, wenn wir uns die Ergebnisse von diesem Wochenende angucken. Im Skispringen war Pause angesagt. Nach der Vierschanzentournee ist ja quasi das einzige große Wochenende, wo mal nichts ansteht, außer traditionell die polnischen Meisterschaften. Wen's interessiert? Wonsek Forst doch und Jakob Wolny, das ist das Podest dort gewesen. Die nordischen KombiniererInnen waren unter anderem in Trondheim unterwegs und haben die WM-Schanzen getestet, habe ich zumindest bei Rützek gesehen. Er hat so Kamerasprünge mit Helmkamera auf den beiden Schanzen gemacht. Wer sich das angucken möchte, schaut da gerne vorbei. Auch Nathalie Armbruster war da am Start, während ich ja in Seefeld letzte Woche noch Deutschland Cup mit den Junioren geguckt habe, wo auch Starterinnen aus dem Weltcup dabei waren. Skisprungzirkus geht weiter in Sapporo bei den Damen an diesem Wochenende und die Herren sind den polnischen Meisterschaften sei Dank, ist die Schanze gut präpariert. In Zakopane zu Gast. Die nordische Kombination startet jetzt wieder in Schonach, dort auch mit den Damen. Und dann, Benny, haben wir noch ein sportliches Ereignis aus dem Winter. Natürlich, wir haben über Winterberg gesprochen und wenn wir über Eisschnelllauf reden, muss es natürlich Heerenveen sein. Die Eisschnelllauf-Europameisterschaften. Kein Mensch kriegt sie mit.
Ganz genau. Mal wieder kriegt sie kein Mensch mit. Und ja, einmal mehr kann man, glaube ich, sagen, durchwachsen. Aber so ein paar positive Ereignisse aus deutscher Sicht gibt es ja doch irgendwie. Ne? Man klammert sich ja wie an den letzten Grashalm an Top-10-Plätze fast schon. Aber die gab es tatsächlich auch. Zum Beispiel durch Josie Hoffmann, die ja im Mehrkampf am Ende einen soliden Platz 7 holt und auch im Massenstart mit Michael Uhrig zusammen durchaus kleine Erfolge einfahren konnte. Beide am Ende im Massenstart auch unter den Top 10. Das ist auch sehr erfreulich. Und bei den Herren war es ja ein gewisser Dombeck tatsächlich, Hendrik Dombeck, der am Ende mit Platz 6 war es, glaube ich, aufhorchen lässt. Auch das ist kein selbstverständlicher Platz, weil, ja, also wie oft mussten wir schon über Ernüchterung im Eisschnelllauf reden, wie oft war Claudia Pechstein mit ihren über 50 Jahren die beste Athletin immer noch, und dafür sehen die Ergebnisse doch jetzt relativ solide aus.
Ja, richtig. Pechstein hatte ja im Oktober die Absage an den deutschen, an den deutschen Meisterschaften bekannt gegeben, weil die ja noch mit ihren Schadensersatzprozessen zu tun hat. Und ja, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt der Kampf des deutschen Eisschnelllaufverbandes, da irgendwie für Nachwuchs zu sorgen. Da ist es natürlich auch schwer, gegen die niederländische Übermacht da irgendwie anzukommen. Also neue Mehrkampf-Europameisterin wurde unter anderem Riepma de Jong aus den Niederlanden. Es ist ein Doppelsieg gewesen, und auch bei den Herren, bei den anderen Frauenwettbewerb, sorry, haben wir unter anderem ja auch noch mit Jutta Leerdam eine Bekannte, die auch bei Olympia schon für Furore gesorgt hat. Da ist die beste deutsche Malin Ese Lunz geworden, die dort Platz 14 belegt hat. Das waren die 500 Meter. Und auch mehr generell die Sprint-Mehrkampf-Wettbewerbe. Also, Eisschnelllauf hat ja höchstens noch in so Zusammenfassungen einen Platz im Fernsehen. Da muss es wohl zwangsweise dann die großen Erfolge oder größeren Erfolge zumindest mit Podestplätzen geben, damit wir einigermaßen wieder ein bisschen mehr davon zu Gesicht bekommen, was ja so vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren noch der Fall war.
Ja, ganz genau. Da siehst du ja auch dran. Also bestimmte Sportarten haben dann aufgrund ihrer Historie, und da kam es dann aus der Historie auch auf Erfolge an, einen riesen Stellenwert in Deutschland. Lass es Skispringen sein oder Biathlon und so weiter. Und manche müssen sich dann eben wirklich, können sich nur durch große Erfolge dann irgendwie wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen. Das war eben gerade in der Pechstein.
Langlauf.
Oder Langlauf zum Beispiel auch, genau. Aber das war natürlich in der Pechstein-Ära dann wie selbstverständlich auch in jeder Wintersport-Sportschau-Sendung der Fall. Jetzt aktuell ja, reicht es dann vielleicht mal für einen 2-Minuten-Clip. Aber viel mehr hat man dann auch im Live-TV, oder im Live-TV sowieso nicht, aber im linearen TV davon nicht mitbekommen.
Ja. Genau, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, haben wir das mal mitgenommen und melden uns in dem nächsten Take wieder mit Darts. Da gab's die Q-School, Eishockey, Basketball und dem Start der NFL-Playoffs. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im nächsten Take. Der Wintersport liegt hinter uns, der Elli Pelli auch, zumindest für den Darts-Zirkus, denn da wird in Kürze das Masters im Snooker starten. Wir bleiben aber jetzt im Darts und springen vom Elli Pelli in, ich stell's mir mal vor, ein großes Gewerbegebiet irgendwo in NRW. Was war da los, Benni?
Genau, ab nach Kalkar. ja, da stand ja in Kalkar in Deutschland, in NRW, fand ja die EU Q-School statt. Parallel fand ja auch in UK tatsächlich, ich glaube, es war in
Milton Keynes.
Es war bestimmt wieder in Milton Keynes. die Q-School für das United Kingdom statt, und durchaus kann man sagen, es läuft sehr gut aus deutscher Sicht. Wir haben im nächsten Jahr auf jeden Fall 12, ich glaube, es sind 12 Tourcard-Holder dabei. So viele waren es noch nie. Das ist ein gutes Drittel, glaube ich, mittlerweile an deutschsprachigen auf der Tour. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es macht einfach unfassbar Spaß, gerade die Entwicklung des deutschen Dartsports mitzuverfolgen. Denn am Ende holen sich 5 neue Deutsche eine Tourcard. Allen voran natürlich Kai Gotthardt, den einige noch von euch von der Weltmeisterschaft kennen. Dort hat er ja auch sein Debüt direkt gewinnen können und auch eine gute Partie gegen Stephen Bunting gespielt. Und jetzt reicht es direkt per Tagessieg sogar. Am zweiten Tag war es, glaube ich, für eine Tourcard, und ein alter Bekannter, David, ist zurück auf der Tour. Nach 2 Jahren Abstinenz holt sich Max Hopp wieder eine Tourcard. Es war wirklich ein Zittern bis zum letzten Spiel. Am letzten Tag hat er wirklich Glück gehabt, brauchte noch ein paar Punkte. Kam da, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre, ins Achtelfinale nochmal, um sich da auch ein paar Punkte zu sichern. Das hat dann hauchdünn gereicht. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, dem wird wirklich ein Stein vom Herzen gefallen sein. Nach diesen 2 Jahren wenig großen Erfolgserlebnissen, jetzt 2 Jahre wieder sicher auf der Tour zu sein. Und auch 3 weitere Deutsche sind dabei. Und dazwischen sind auch richtige Überraschungen. Wenige Überraschungen war, glaube ich, Dominik Grüllig, der schon letztes Jahr auf der Development Tour und auch in der Super League auf sich aufmerksam machen konnte. Aber dann zwei Namen, die doch etwas überraschender sind. Leon Weber einmal über die Next-Gen-Tour wird ihm viele ein Begriff sein vielleicht. Und Maximilian Czerwinski, für mich die größte Überraschung. Den kennen tatsächlich die wenigsten. Da war auch nicht so viel ganz, ganz Großes dabei auf der Next-Gen-Tour, aber durch eine richtig, richtig gute Q-School holt er sich hier die Tourcard über die Rangliste.
Genannt Gurke. Gurke, genau. 180 ist sein Instagram-Account. Ja, das sind Namen, die wir uns in den nächsten Wochen gerne denen wir gerne hier Platz geben. Natürlich viele weitere am Start. Und dann würde ich sagen, die sind natürlich bei der Premier League nicht dabei, aber über die müssen wir natürlich auch sprechen. Stimmt. Die Turniere, die jetzt kommen nach der Weltmeisterschaft, neben den großartigen Bahrain Darts Masters, auf die ich mich schon das ganze Jahr freue, ist natürlich auch die Premier League vor der Tür. Und da wissen wir jetzt auch, wer mit dabei ist.
Ganz genau. Vielleicht noch ein Wort grundsätzlich zur Q-School. Ich glaube, es hat kein Spieler geschafft, seine Tourcard, die er jetzt zum Jahresende abgeben musste, zurückzuholen. Das zeigt auch nochmal, wie hart der Konkurrenzkampf dahinter ist und wie schwer es ist, sich diese Tourcard zurückzuholen. Also das wird immer schwieriger, gerade weil es eben wirklich nur um diese 128 heiß ersehnten Tourcards geht. Genau, aber zur Premier League. Ja, es gibt ja immer wieder Diskussionen richtig feurige Diskussionen auch. Ich meine, ein paar Namen haben sich auch eingeschaltet, wie der Grand Prix-Sieger Mike de Decker, der sich aufgeregt hat, wie man ihn nicht mitnehmen konnte. Andere haben es ihm gleich getan. Und jetzt haben wir aber diese 8 Namen, die dabei sind. Wenig überraschend, die Top 4 der Welt natürlich, mit Humphries, Littler, Van Gerven und Cross, die ja immer sicher dabei sind. Und dann sind es die Wildcards, die was ausmachen. Ich glaube, wenig überraschend, dass Stephen Bunting dabei ist. Gavin Price war dann schon eine etwas, ich will nicht sagen größere Überraschung, aber zumindest war das nicht selbstverständlich, dass er dabei ist. Und dann Chris Dobie und Nathan Espinel. Also zig Major-Sieger aus dem vergangenen Jahr sind nicht dabei. Und dann wurden Namen wie Espinel und auch Chris Dobie vorgezogen. Natürlich auch wegen einer guten Weltmeisterschaft. Und da sieht man, glaube ich, auch wieder, wie wichtig am Ende dieses Jahres diese Weltmeisterschaft auch für die Premier League sein kann, ne?
Ja, da sind jetzt die beiden neu reingekommen für Michael Smith und Peter Wright, die letztes Jahr noch mit dabei waren. Michael Smith in der Premier League ja gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Peter Wright war unter ferner Liefen, aber das ist natürlich jetzt schon irgendwie auch eine Ausnummer mit Stephen Bunting. Ja. Klar, irgendwie auch so ein bisschen das Image des Publikumslieblings sich bei der WM jetzt angeeignet. Und schon irgendwie auch verständlich, denn die PDC ist ein Unternehmen, dass man sich da jetzt für die entscheidet.
Und Bunting hat ja auch wirklich sechs Leistungen gezeigt. Genau, also 6 Pro-Tour-Finals hat er gespielt im letzten Jahr, hat ja auch das Masters, glaube ich, letztes Jahr gewonnen. Das kommt auch nicht von irgendwo her, plus gute WM, plus genau der Faktor Publikumsliebling, weshalb ja auch viele noch gedacht haben, vielleicht kommt dann doch auch noch ein Dimi Vandenberg mit oder vielleicht wird dann doch ein Peter Wright mitgenommen. Ich glaube, für Peter Wright und für die Premier League ist es aber beides jeweils gut, dass er dieses Jahr nicht dabei ist und sich dann mal auf die Ranking-Turniere konzentrieren kann.
Ja, genau so machen wir das. Und dann blicken wir natürlich auf die weiteren Darts-Turniere, die da kommen in den nächsten Wochen. Natürlich auch das Snooker Masters werden wir dann besprechen, wenn wir schon uns den Elli-Pelli warm halten wollen. Dann springen wir einmal ganz kurz in den Eishockeysport. Da lag ja das Wintergame hinter uns. Es folgte eine Niederlage für die Löwen Frankfurt gegen Augsburg und auch die Mannheimer verloren in Nürnberg. Also irgendwie den Schwung daraus konnte man nicht so ganz mitnehmen. In der DEL2 sind die Kassel Huskies mit einem Sieg und einer Niederlage durch die Woche gegangen. Hoffentlich halten die sich jetzt auf Platz 2, werden nicht noch weiter abgedrängt, um irgendwie auf den Playoff-Plätzen rauszufallen. Tabellenführer Dresden hat inzwischen zwar ein Spiel mehr, aber eben auch 11 Punkte Vorsprung. Da drücken wir die Daumen. Und im Basketball, Benni, kann ich euch sagen, dass es 2 Watschen für die deutschen Clubs in der Euroleague gegeben hat. München verliert in Piräus 112-69, heißt es am Ende für die Griechen. Und die Berliner, die waren auch nicht erfolgreich. In Istanbul verlor man aus Berliner Sicht 73-90. Die Münchner damit auf dem letzten Playoff-Platz und die Berliner auf dem natürlich letzten überhaupt Platz.
Ja, wenig überraschend. Die Münchner sind dann ja mit ein bisschen Wut im Bauch dann auch am Wochenende gegen Heidelberg durchaus erfolgreich gewesen im Topspiel. Am Ende, wartete ein Sieg gegen die Heidelberger auf sie sehr deutlich. Und damit ist jetzt tatsächlich ja München auch tatsächlich auf Tabellenplatz 1. Genau, parallel dazu, was sehen wir noch, wenn man auf die Ergebnisse schaut? Zum Beispiel, dass Alba Berlin, ja, wenn auch nicht überzeugend, mal wieder einen Sieg einfahren konnte gegen die Skyliners aus Frankfurt, 75-61. Das klingt jetzt nach keinem Leckerbissen, um ehrlich zu sein. Die BG aus Göttingen hat wieder eine Niederlage einstecken müssen, 86-107. Ja, avanciert hier auch langsam zur Schießbude der Liga. Schon wieder über 100 Punkte gegen sich. Das ist, ja, es wird langsam wirklich düster im Keller. Sonst die Hamburg Towers wieder erfolgreich gegen Bonn, 91-84. Fechter gewinnt gegen die Syntanics und Ratio Farm Ulm schlägt die Rostock Seawolves am Ende knapp. Verlegt wurde dann aber die Partie von Heidelberg gegen die Niners Chemnitz.
Und dann kommen wir zum Start der NFL-Playoffs. Wir wechseln vom Basketball zum American Football. Die Wildcard-Round steht unmittelbar bevor. Oder beziehungsweise das letzte Spiel der Wildcard-Round steht unmittelbar bevor. So muss man es natürlich sagen. Denn 5 der 6 Spiele liegen bereits hinter uns. Am Samstag Texans gegen Chargers 32-12. Ravens gegen Steelers, wird Benny sicherlich gleich was zu sagen. Mit dem besseren Ende für die Ravens 28-14. Die Bills gewinnen dann am Ende doch deutlich gegen Denver 31-7. Eagles gegen Packers 22-10 in der Eistonne von Philly. Die Bucks verlieren gegen die Washington Commanders 20-23 und das letzte Spiel ist dann noch Rams gegen Vikings. Der NFL-Zirkus wird natürlich auch überschattet von den schwerwiegenden Brandkatastrophen rund um Los Angeles. Mhm. Viele Mannschaften, denen fällt das Trainieren auch schwer. Gerade bei den Rams hat man gesehen, dass die mit so einer Schutzmaske auf dem Trainingsplatz stehen. Das ist natürlich wirklich, was seine Bahnen zieht jetzt. Wie gesagt, es geht um den Gegner für die Philadelphia Eagles in der Divisional Round am kommenden Wochenende. Und da wird sich eben entscheiden, entweder sind die Vikings dabei oder die Rams.
Ganz genau. Ansonsten vielleicht noch zu den Commanders, die ganz hauchdünn dann durch ein Field Goal noch gegen die Bucks gewinnen konnten, 23-20. Das ist seit langem mal ein Sieg in den Playoffs für die Commanders. Und die treffen jetzt ja auf die Lions um Star-Receiver Amon-Ra St. Brown. Auch das wird natürlich aus deutscher Sicht ein kurioses und spannendes Spiel, wo man dann gerne einschalten kann im sogenannten, man nennt es ja nicht Viertelfinale, aber für uns kann man dann, glaube ich, davon ausgehen, ja, aus Logikgründen, dass es dann schon ins Viertelfinale geht. Genau, sonst die Steelers, ja, es setzt sich auch hier ein Trend fort, dass in den Playoffs, dass man sehr komfortabel in die Playoffs einzieht, nur um da dann ja gegen ein starkes Team auszuscheiden. Die Ravens gehen früh 14-0 in Führung durch 2 Touchdowns. Man holt dann den Anschluss und muss dann natürlich aufmachen und ja, die Ravens sind dann eben wirklich eiskalt am Ende 28-14 auch. Um Lamar Jackson, wenig überraschend, geht es da dann für das Team weiter. Ja, und sonst kann man sich dann ja auch freuen. Die Chiefs steigen ein, die Lions steigen ein. Also da warten ein paar Kracher auf uns.
Genau, du hast die Commanders schon angesprochen, damals, als sie noch Redskins hießen. Das ist vor exakt 6.945 Tagen gewesen. Vor ihrem jetzt Playoff-Sieg haben sie das letzte Mal Playoff gewonnen. Das war in der Saison 2005, 2006. Also endlich mal wieder ein Playoff-Erfolg dort für die. Wie gesagt, Rams gegen Vikings steht noch aus. Und dann haben wir am Samstag, das könnt ihr euch schon mal eintragen, weil langsam kann man wirklich mal einschalten bei der NFL. Divisional Playoff Round Chiefs gegen Texans, Samstag 22:30. Sonntag 2 Uhr Lions gegen Commanders. Sonntag 21 Uhr Eagles gegen, wir werden es dann sehen. Und Montag 0:30 Uhr Bills gegen Ravens, das die 4, wie wir sagen würden, Viertelfinalspiele, bevor es dann am 26. Januar mit den Conference Championships weitergeht. Super Bowl ist am 9. Februar, auch der natürlich bei euch schon längst im Kalender. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding zu und melden uns gleich wieder mit dem Fußball, denn da ist ja auch eine Menge passiert, unter anderem mit dem Restart der Bundesliga nach der Weihnachtspause. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Take. Benny, noch liegen wir gut in der Zeit mit dem Fußball wieder. Die Bundesliga ist wieder da. Nach der Weihnachtspause gab es ein furioses Eröffnungsspiel. Wir werden gleich über die Partie zwischen Dortmund und Leverkusen sprechen. Vorher müssen wir noch ein paar andere Themen aufwickeln, denn das DFL-Sportgericht hat entschieden über den Ausgang von Union Berlin gegen den VfL Bochum. Es gab ja diesen Feuerzeugwurf auf den Bochumer Keeper. Er stand 1-1. Es gab einen quasi Nicht-Angriffspakter nach dem Vorfall. Es ist nichts weiter passiert. Jonas Friedrich, der begleitende Kommentator, hat gesagt, irgendwie wäre ein 1-1 am fairsten gewesen. Jetzt wurde Union dafür bestraft, dass dieses Feuerzeug aus dem eigenen Block geflogen ist. Und Union Berlin verliert dieses Spiel eben am grünen Tisch mit 0-2. Bochum bekommt 3 wichtige Punkte für den Abstiegskampf zugesprochen. Wie stehst du zu dieser Thematik? Ich kann, wie das so schön ist, beide Seiten verstehen.
Ja, ich kann auch beide Seiten verstehen. Es ist eine komplizierte Angelegenheit, aber ich bin grundsätzlich natürlich voll dafür, solche Szenen auch möglichst hart zu ahnden, ehrlicherweise. Weil diese Konsequenzen müssen zu spüren sein. Und klar, dann trifft es den Verein, der damit im Zweifel wenig zu tun hat, weil ein Vollidiot doof macht. Aber das tut, glaube ich, auch diesem Typen dann am meisten weh, wenn er sieht, dass sein Verein darunter auch leidet. Und ich sag mal so, wenn man jetzt an diesem Wochenende sieht, dass Union auch da seine Partie verloren hat, es geht jetzt auch durch diesen Punkt, beziehungsweise durch diesen Verlust, dieser Punkt kann natürlich am Ende auch Einfluss darauf haben, was im Abstiegskampf passiert, weil ohne Frage genau da befindet sich gerade Union Berlin.
Ja, Union Berlin ist quasi der Beginn dieses Umbruchs in der Tabelle, ja. Wo man eben sagt, die können nach oben schauen, die können nach unten schauen oder die müssen nach unten schauen vielmehr. Dann bleiben wir bei Union. Steffen Baumgart ist zurück bei Union, nach vielen, vielen Jahren zurück an der Seitenlinie dort. Ja, ich würde sagen, wir blicken gleich mal aufs Wochenende. Also wir starten rein mit einem wirklich spektakulären Freitagabendspiel. Leverkusen gewinnt 3-2 in Dortmund. Das war sehr, sehr emotional, auch aufgrund von Abschieden vor dem Spiel, wo Nobby Dicke geweint hat und auch das ein emotionaler Moment war. Dann hatten wir einen Bundesliga-typischen Samstagnachmittag mit einem glorreichen Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg, am Ende mit dem besseren Ende für die Wölfe. 1-0, Freiburg gewinnt gegen Aufsteiger Kiel. 3-2, da wird es nochmal spannend gegen Ende, aber die Kieler bleiben ohne Punkt im Breisgau. Mainz gewinnt erwartungsgemäß 2-0 gegen Bochum, die Frankfurter mit einem 1-0 Pflichtsieg auf St. Pauli. Und dann haben wir die zwei Themen schon da. Zum einen war es das letzte Spiel von Omar Marmoush für Eintracht Frankfurt. Man munkelt, Manchester City möchte da 80 Millionen bieten, noch ist nichts offiziell. Johnny Burkhardt will aber auch nicht kommen, das ist ja das Gerücht aus Mainz nach Frankfurt, da hat er so ein bisschen Absage erteilt. Das ist Thema Nummer 1 und Thema Nummer 2, Baumgart verliert mit Union 2-0 auf der Ostalb beim kriselnden FC Heidenheim.
Ja, Marmoush trifft ja sogar noch, macht sogar noch die entscheidende Bude gegen St. Pauli.
Wie damals bei Kolo Muani. Ich war im Stadion gegen Darmstadt 1-0.
Parallele.
Ich habe Kolo Muanis letztes Tor am ersten Spieltag der Vorsaison mit neuer Südwestkurve gegen Darmstadt gesehen.
Und da war es ja auch, dass man den absoluten Shootingstar im Winter abgegeben hat. Also, oder?
Nee, das war nach dem ersten Spieltag der Saison. Stimmt, der hat den Saisonbeginn noch mitgespielt und ist dann gegangen.
Stimmt, da hat man sich als Eintracht noch gefreut, dass man ihn halten konnte zum Saisonstart und dann hieß es so.
Und dann hat er sich nach dem ersten Spieltag weggestreikt, ja.
Aber das muss man auch dazu sagen, wenn es um solche finanziellen Angebote geht, da kann man eben als, selbst wenn man zu den besseren Clubs in der Bundesliga zählt, da kann man nicht absagen. Das Einzige, was ich in Frage stellen kann, ist, wie viel Sinn macht das, wenn der Spieler noch Vertrag hat, tatsächlich im Winter? Ich meine, Omar Marmoush ist eine unfassbare Waffe und so wichtig auch für diese bisher unfassbar starke Saison der Frankfurter Eintracht. Was passiert, wenn man den jetzt tatsächlich schon im Winter abgibt? So nötig hat man es ja jetzt auch nicht. Aber gut, 80 Millionen sind 80 Millionen. Weniger wird es aber, schätze ich, nicht, wenn man den im Sommer abgibt. Sei es drum. Die Punkte hat man geholt mit Marmoush noch und das ist der aktuelle Stand. Bei Heidenheim war natürlich die Sache. Man hat ja ein paar interessante Spieler auch dazu geholt jetzt im Winter. Zum Beispiel Zivzi Vaze von der Top-Torschütze des KSC aus Liga 2. Man hat Kretzig aus Stuttgart, glaube ich, geholt, der ja auch direkt erfolgreich war und direkt bei seinem Debüt für Heidenheim auch die Bude gegen Union machte. Also wichtige Punkte auch hier für Heidenheim. Da lief ja die Hinrunde auch alles andere als super, ne?
Ja, absolut. Also ich finde es gut, dass die Ostalb da sich wieder berappelt hat nach dem Conference League-Schock, der ja dann irgendwie doch noch rumging und dass sich auf die Liga ausgewirkt hat. Also klar, dieses Chelsea-Spiel, das bleibt mir immer noch im Gedächtnis, aber ja. Du gleich nochmal.
Genau, ich wollte nur hinzufügen, ich finde es cool, dass man in Heidenheim aber ruhig bleibt und auch im Winter jetzt von den Transferaktionen, die sie jetzt getätigt haben, halt einfach Heidenheim-Things gemacht haben. Ne? Die überschätzen sich gerade nicht, trotz ihres europäischen Stands aktuell mit der Conference League. Und machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Holen jetzt einen stabilen Stürmer aus der zweiten Liga. Kretzig, ein junges Talent von einem direkten Konkurrenten. Also ich sag mal so, ich glaube, das kann funktionieren und ja, ein großer Schritt wurde jetzt ja auch mit dem 2-0 gegen Union gemacht.
Ja, so krätzig, Wanner, Zivzi, Warze ist eigentlich schon geil. Kann man nichts sagen.
Das ist auch ein kleines Upgrade. Ich meine, so ein Cienza hat man vor der Saison auch aus der dritten Liga zum Beispiel geholt, ne?
Ja.
Hut ab, wen man, und Zivzi Warze, genau, du sagst es schon. Wie gesagt, der Topscorer aktuell in der zweiten Liga, dass du den als dann eher doch Abstiegskandidat, sage ich mal, oder zumindest eher als stabiler Bundesligist loseisen kannst und in die erste Liga trotzdem holen kannst zu Heidenheim, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gucken wir auf jeden Fall auch noch auf das Topspiel. Die Bayern können endlich mal wieder in Gladbach gewinnen. 1-0 am Ende, müssen wir jetzt nicht lange drauf blicken, weil eigentlich ist es keine große Überraschung. Damit die Bayern 4 Punkte vor dem amtierenden Meister Leverkusen, Frankfurt auf 3, punktgleich mit den Leipzigern, die am Sonntag zu Hause 4-2 gegen Werder Bremen gewinnen. Und Stuttgart, es war am Ende ein zähes Spiel, das habe ich tatsächlich 90 Minuten gegeben in Augsburg, am Ende mit einem 1-0 Sieg. Auch das geht für mich natürlich sehr, sehr in Ordnung. Die Augsburger jetzt 3 Punkte vor dem Relegationsrang und die Stuttgarter auf Rang 7, 4 Punkte hinter Frankfurt und Leipzig. Das der Bundesligaspieltag Nummer 16. Und Achtung, die Winterpause bringt auch mit sich, dass wir die einzige englische Woche der Saison haben. Am Dienstag und am Mittwoch gibt es auch Bundesliga-Fußball. Kiel gegen Dortmund, Leverkusen, Mainz, Frankfurt, Freiburg, Wolfsburg, Gladbach. Das sind die Spiele am Dienstag. Am Mittwoch dann sogar 5 Spiele. Bochum, Pauli, Stuttgart, Leipzig. Augen auf, schönes Spiel. München, Hoffenheim, Bremen, Heidenheim und Union gegen Augsburg. Und am Wochenende gibt es dann auch nochmal ordentlich Bundesliga. Freitag Frankfurt gegen Dortmund. Dann ist vielleicht ein besonderes Spiel auch das Topspiel Leverkusen gegen Gladbach. Da haben wir die Augen drauf. Und am Sonntag dann unter anderem noch Mainz 05 zu Gast bei Steffen Baumgart. Da werden wir auch drauf schauen. Also reichlich Bundesliga noch in dieser Woche. Das ist doch auch mal wieder was Schönes. So eine englische Woche in der Bundesliga gewöhnt man sich ja fast schon ab, weil es das ja fast gar nicht mehr gibt.
Das stimmt. Und damit ist dann ja auch offiziell die Hinrunde beendet für die Bundesliga. In der zweiten Liga ist das ja schon der Fall. Und da geht es ja auch schon am nächsten Wochenende wieder los. Inklusive der dritten Liga, die jetzt wieder losgeht. Also die kurze Winterpause geht jetzt langsam wieder zu Ende und wir freuen uns natürlich auch wieder auf komplette Liga-Action jetzt an jedem Wochenende.
Ja, genau so sieht's aus. Unter anderem Samstagabend 20:30 HSV gegen Köln. Das ist natürlich geil. Auch Topspiel, wie man sich das wünscht. Man hat unter anderem ja auch noch Düsseldorf, Darmstadt, Schalke ist in Braunschweig zu Gast. Hast du was zu Schalke zu sagen aus der Winterpause? Gibt es da was zu berichten?
Nur, dass man ja jetzt, man hat ja vor der Saison Ron Torben Hoffmann als Nummer 1 aus Braunschweig im Tor losgeeist. Der hat aber ja das Torwartduell gegen Hekerin verloren, will jetzt weg und dagegen will man jetzt wohl zuschlagen bei einem Spieler, der aktuell ja, glaube ich, vereinslos ist, nämlich, Achtung, einem ehemaligen Champions-League-Finalisten. Loris Karius steht wohl auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Ob das jetzt clever ist und ob man sich da tatsächlich nicht dann jetzt wieder einen Torwartkampf und Torwartbeben ins eigene Lager holt, wir kennen es nicht anders auf Schalke, dementsprechend auch da werden wir drauf schauen.
Oh Mann, ja, ich kann dir sagen, beim anderen blau-weißen Verein ist die Torwartfrage klar. Jonas Kersken wird sicherlich im Tor stehen am Samstag um 14 Uhr. Augen auf, Drittliga-Topspiel. Das Überraschungsteam aus Cottbus ist zwar nicht mehr Tabellenführer, ein Punkt hinter Dresden, trifft aber am Samstag in Bielefeld auf die Arminia, Platz 2 gegen Platz 4. Es wird ein sehr, sehr schweres erstes Spiel in 2025 für meine Bielefelder. Und sonst guckt man natürlich auch noch mal ein bisschen international. Beim spanischen Supercup zum Beispiel gab es einen furiosen 5-2 Erfolg für den FC Barcelona. Nachdem Real Madrid 1-0 in Führung ging, stand es zur Halbzeit 4-1 für Barcelona. 5-1 nach 48 Minuten. Rodrigo kann noch ein Tor für Real machen. Am Ende ist es allerdings wirklich dieses furiose Ergebnis. Und dann muss man auch sagen, gab es noch den FA Cup am Wochenende. Das hat natürlich niemand mitbekommen, weil es in Deutschland tatsächlich gar nicht übertragen wird.
Krass.
Aktuell, wie in vielen anderen großen Ländern auch. Das ist schon wirklich skurril. Villa setzt sich gegen West Ham durch. Man hat unter anderem klare Siege von Liverpool, Leicester, Chelsea. Auch City hat hoch gewonnen. 8-0 gegen Salford. Aber, ja, das, genau darauf will ich hinaus. Ein Spiel musste tatsächlich ins Elfmeterschießen. Und da gewinnt United gegen Arsenal. Ich glaube, das wäre so über die normale Spielzeit auch nicht gegangen, weil da ist Arsenal dann doch stärker einzuschätzen gerade als United.
Ja, unfassbar. Und dann ja auch kam ja auch noch diese rote Karte für Dalot auf Seiten von Manchester United dazu in der 61. Minute. Das heißt, ein Drittel der regulären Partie musste Manchester United ja sogar noch in Unterzahl spielen. Und trotzdem schlagen sie eines der aktuell Top-Teams aus der Premier League. Also auch das ist vielleicht ein gutes Vorzeichen für United für die laufende Saison und für das neue Jahr. Aber ja, im FL Cup sah das jetzt auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus.
Der entscheidende Elfmeter wurde verschossen von keinem geringeren als Kai Havertz, der ja auch schon mal einen englischen Club zum Champions League-Titel geschossen hat. Genau, Premier League geht auch wieder los, also direkt auch morgen. City, Chelsea, Liverpool, alle im Einsatz, auch da. Englische Woche, wie sie im Buche steht. Arsenal gegen Spurs ist mutmaßlich das Topspiel Mittwochabend. David Müller wird ein Auge drauf haben. Und dann, zweite Liga haben wir drüber gesprochen, gucken wir auch nochmal. Ja, neues Jahr heißt auch Europapokal geht bald wieder los. Das dauert in der Conference League noch eine ganze Weile. Da ist so rund um den 13.2. das erste Playoff-Spiel, unter anderem ja auch mit den Heidenheimern in der Europa League. Da geht es in der übernächsten Woche wieder los. Da hat man unter anderem ja dann die Eintracht gegen Budapest. Und in der Champions League dauert es jetzt auch nicht diese, sondern nächste Woche, bis es da wieder losgeht. Unter anderem Leverkusen gegen Atletico. Müssen wir jetzt gar nicht groß drüber sprechen. Aber trotzdem noch ein Side-Fact über in der Woche, was mir aufgefallen ist. Red Bull steigt ja jetzt auch ein bei Atletico Madrid, während Jürgen Klopp das erste Mal bei Leipzig gegen Bremen ja auf der Tribüne gesessen hat.
Ja, also ja, Red Bull sucht sich weiter seinen Weg in die europäischen Top-Ligen, nachdem es ja vor allem, keine Ahnung, zum Beispiel mit Salzburg ja Teams waren am Anfang aus den eher zweitrangigen Top-Ligen in Europa. Jetzt geht es eben bei Leeds United rein, jetzt geht es bei Atletico rein, was ich fast noch kurioser finde bei so einem geilen Traditionsverein eigentlich, ne? Es geht so weiter und ja, dass man das nicht gut finden muss, das steht fest. Und genau, Kloppo hat jetzt tatsächlich langsam den Start und kann sehr viel Fußball gucken, auch in Europa, muss dafür nicht nur dann neben Salzburg und Leipzig rüber in, was weiß ich, nach Japan und in die USA.
Ja, absolut, genau so sieht's aus. Das wird ein Thema, das uns, glaube ich, zwangsläufig noch ein Weilchen begleiten wird. Dann sind wir am Ende dieser Folge. Ich glaube, die Stundenmarke reißt mal gar nicht mal so krass. Von daher, hat Spaß gemacht, Benni. Vielen Dank. Wir können nochmal zum Abschluss einen kurzen Blick auf die Australian Open blicken. Alcaraz spielt inzwischen. Es sieht ganz gut aus für ihn. Djokovic, im ersten Satz muss er noch kämpfen. Kyrgios ebenso. Und bei Struff, ich lehne mich ungern aus dem Fenster. Die ersten beiden Sätze verloren. Oji Aliassime gerade zum 2-3. Zumindest reißt er gerade den dritten Satz auch noch rum. Wird schwierig, aber das könnt ihr euch selber angucken bei Eurosport. Viel Spaß mit den Australian Open, dem Wengen-Wochenende und natürlich dann auch viel mehr, was losgeht. Unter anderem ja nicht zu vergessen, die Handball-WM.
Ganz genau, viel Spaß. Bis dann.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.